Wir haben im Moment eine Predigtserie Durchbruch. Wir wollen Ende Februar dann in eine Zeit hineingehen, wo wir eine Gebets- und Fastenzeit haben. Und viele von euch sind wahrscheinlich schon gespannt, hey, was passiert da, was ist das genau? Wir wollen mit diesen Predigten euch mit hineinnehmen in den Durchbruch, den wir erwarten, den wir miteinander erleben können, weil Gott den Durchbruch schenken will. Heute das Thema Durchbruch durch Hingabe. Und ich werde in verschiedene Themen hineingehen, aber immer soll eigentlich im Zentrum sein, die Hingabe, dass wir uns Gott mit unserem Leben zur Verfügung stellen. Ich werde sowohl eingehen aufs Gebet, kurz eingehen aufs Fasten. Der Christoph hat schon predigt zum Gebet und Fasten. Sabrina wird nächste Woche dann auch nochmal euch genauer erklären, was mit dem Fasten genau auf sich hat. Wir versuchen uns also versuchen, mit diesen Predigten so miteinander zu ergänzen und euch möglichst ein Band aufzutun, dass ihr merkt, hey, es kann Durchbruch geben. Auch in dieser Woche, wo wir dann werden miteinander beten und fasten. Ich würde gerne zum Einstieg euch mit reinnehmen in Lukas Kapitel 18. Das ist eine Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich schon öfter gelesen haben. Ein Gleichnis. Wer bei Abenteuer Gebet dabei war, der hat mir das Beispiel auch gebracht, das Gleichnis, das Jesus erzählt. Und da heisst es am Anfang, Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen, oder in anderer Übersetzung heisst ermatten sollten. So fängt das Gleichnis in den meisten Übersetzungen im Deutschen an, wo wir haben. Das Spannende ist, wenn man in den Grundtext hineinschaut, ins Griechische hinein, dann ist da ein Wort, das so bei uns im Deutschen gar nicht übersetzt wird. Wenn wir so die Bibelstelle lesen, dann kommt das uns manchmal so stark als Druck entgegen. Wir müssen jetzt beten. Alle Zeit. Das kann einem recht Druck geben und da ist so ein Leistungsgedanke dahinter. Und genau diesen Druck wird Jesus eben nicht haben. Ihm ist wichtig, dass wir etwas erkennen, was eigentlich er in dem Text auch sagt. Denn wenn wir so das Griechische anschauen, steht da etwas, oder wer es richtig übersetzt, er sagte ihnen ein Gleichnis, dass es notwendig sei, alle Zeit zu beten und dabei nicht zu ermatten. Und das ist jetzt etwas ganz anderes, wenn man uns das anschaut. Da geht es nicht darum, du musst beten. Sondern es heisst, es ist notwendig, dass es notwendig sei, alle Zeit zu beten. Notwendig ist spannend, wenn man da einmal anschaut, woher kommt das Wort. Notwendig kommt eigentlich davon notwendend. Die Not wendend. Das heisst, wenn du willst, dass deine Not, wo du hast, wo du drin bist, sich wendet, dann ist es gut zu beten. Weil dann durch Gebet wird deine Not sich wenden. Und das ist das, was Jesus uns in dem Gleichnis sagen will. Es gibt gar nichts, was deine Not in deinem Leben, wo du heute erlebst, besser könnte wenden als dein Gebet. Nichts kann deine Not besser verändern. Und darum ist Gebet, und wir werden auch sehen, dann Fasten so wichtig, weil es nicht, weil es einen Druck geben soll, sondern weil es die Not, wo wir drin stecken, wird wenden. Zum Guten bringen. Gott will, dass du das überdenkst. Und Gott will nicht, dass du den Eindruck hast, boah, Gebet, das ist ein Druck. Das soll kein Zwang sein, keine religiöse, liturgische Übung. Sondern ihm ist wichtig, dass du siehst, hey, Gebet verändert deine Not zum Besseren, zum Guten. Gott, Gebet wendet Not. In dem Lukas 18 ist noch ganz viel anders drin in dem Gleichnis, wo ich jetzt nicht genauer darauf eingehen kann. Da wird zum Beispiel auch deutlich, dass nicht nur unser Gebot, unser Gebet Not kann wenden, sondern dass wir in der Versuchung stehen, auch zu ermatten. Das heisst, müde zu werden dabei. Das ist ganz normal. Ich bin auch nicht der, der von sich aus stundenlang einfach beten kann, ohne müde zu werden. Manchmal verliert man auch den Mut. Und darum ist es wichtig, dass man miteinander zusammenstehen und dass man dem auch widersteht und sagt, hey, es ist so gut, dass wir Gemeinschaft können haben mit unserem Vater im Himmel, dass wir unsere Not im Gebet ihm anlegen können, weil er wird Not wenden. Dranbleiben, auch der Versuchung widerstehen. Und das können wir im Prinzip nur, wenn wir wissen um unser Recht als Kind Gottes. Wir haben ein Recht, das siehst du dann auch aus diesen Bibelfers raus, wir haben ein Recht, das wir als Kind Gottes haben, und das sollten wir im Glauben annehmen. Wir dürfen nämlich mit diesen Anliegen zu ihm kommen, zu jeder Zeit. Bleib unbedingt dran. Niemals aufgeben. Vielleicht hast du den Eindruck, bei irgendeiner Not in deinem Leben, es hat sich so lange nichts verändert, nichts tun. Lasst uns miteinander zusammen einstehen, zusammenstehen, denn durch Gebet wird sich auch deine Not im Leben zum Besseren verändern, zum Guten wenden. Die Wichtigkeit vom Gebet, die ist da. Die Wichtigkeit vom Fasten, die müssen wir vielleicht ganz neu auch entdecken. Es ist mega spannend. Weißt du, wer von euch schon irgendetwas mit Fasten zu tun hat, wer das schon mal ausprobiert hat? Bei Fasten haben wir manchmal, gerade in evangelikalen Kreisen, manchmal so eine komische Vorstellung. Ich habe es vielleicht noch nie ausprobiert, aber das Spannende ist, wenn ich nichts esse, dann merke ich, wie mein Körper plötzlich herausgefordert ist. Plötzlich merke ich, ich habe viele Sachen nicht mehr im Griff, die ich vorher gedacht habe, ich hätte es im Griff. Es wird Stolz gebrochen, Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit ist plötzlich nicht mehr so zuvorderst. Ich glaube, das ist eine der grössten Versuchungen von unserer Zeit, stolz zu werden. Und durch das, dass ich mich hingebe Gott und merke, es kommt auf ihn an, und nicht auf mich, wird mein Stolz gebrochen. Wenn du auch wirst fasten, wirst du merken, dass etwas in dir schwach wird. Dass dein alter Stolz irgendwie zurückgedrängt wird. Und du merkst, dass das, was bisher da war, seine Macht und Autorität in deinem Leben wird verlieren. Es kommt wahre Freude zum Vorschein an wahrer Demut. Das wird in dein Herz hineinkommen, während der Gebets- und Fastenzeit. Wir können näher auf Gott dran sein, wenn wir nur fasten. Heutzutage ist das ja eigentlich recht Mode geworden. Viele Religionen haben das für sich entdeckt, Fasten. Aber auch viele Körperkult haben das entdeckt. Sie haben zum Ziel, abzunehmen damit mit dem Fasten. Wenn wir beten und fasten, ist nicht das Ziel, dass wir abnehmen, körperlich. Sondern vielleicht abnehmen von unserem Ich, dass er gross rauskommt dabei. Aber wenn wir nur fasten, ohne dabei die Nähe zu Gott zu suchen, ohne zu beten, dann kannst du das Fasten gerade sein lassen. Das wird dir geistlich nichts bringen. Es ist wichtig, dass wir uns dann in dieser Woche auch wirklich bewusst Zeit nehmen. Die Zeit, die wir vielleicht einsparen, dass wir bewusst die Zeit einsetzen für Gott. Wenn du wirst beten und fasten, wird deine Sensibilität für Gottes Stimme wieder ganz neu da sein. Du wirst sensibler sein für den Heiligen Geist und für sein Wort. Wenn du betest und fastest und die Bibel liest, wird dir vieles mehr aufgehen, wie wenn du es nicht tust. Ich lade dich ein, dass wir das Fasten, das Sabrina dann nächstes Mal auch noch näher wird erklären, dass wir das miteinander ins Visier reinnehmen. Völlig ohne Druck, jeder nach dem Mass, das er kann. Und vielleicht ist auch in dem Moment noch wichtig, schon mal zu betonen, sie wird das sicher auch noch sagen, aber dass ihr keine Angst habt davor. Es gibt so viele unterschiedliche Formen, wie man fasten kann. Der Christoph hat schon eine Art erwähnt, dass man mal zum Beispiel auf eine Lieblingssendung verzichtet und sich bewusst Zeit nimmt für Gott. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, hat Fasten eigentlich immer damit zu tun, das Wort Fasten, Essen wegzulassen. Das heisst bewusst, dass auf das zu verzichten und sich Gott auszuliefern. Aber es ist wichtig, dass du dich selber kennst und deine Gesundheit kennst und sonst allenfalls auch einen Arzt konsultierst. Vor allem, wenn du schon fortgeschrittenen Alters bist oder wenn irgendeine Grunderkrankung da ist, klär das mit dem Arzt abklären und nicht einfach von jetzt auf nachher selber auf Essen verzichten. Aber es bewegt sich dann ganz viel, wenn wir in Hingabe fasten. Gott ist ein Gott vom Herz. Er sucht immer die Nähe, die Beziehung zu uns. Er sucht eigentlich sein Herz, dass es unserem Herz begegnen kann. Und wenn wir dann versuchen, ihm manchmal Geschenke zu machen, denken, also Gott, ich mache das für dich, aber dann kommt das hoffentlich dabei raus. Also gewisse halbherzige Geschenke tun Gott eigentlich mehr weh, als dass sie ihn freuen. Gott sucht nicht halbherzige Geschenke, sondern er sucht mein ganzes Herz. Er sucht, dass du dich ganz dich ihm zur Verfügung stellst, mit allem, was du bist, mit dem Letzten, was noch in deinem Herz drin ist. Mit jedem Eckli. Im Fasten wird Gott nicht einfach irgendein Pflichtbewusstsein in uns fördern, wo wir denken, ah gut, dann muss ich halt noch fasten, damit ich das und das erreiche. Gott sucht nicht dein Pflichtbewusstsein, sondern er sucht dein Herz. Und zwar dein hingängiges Herz. Er sucht, dass du dich mit allem, was du bist, dich ihm ganz zur Verfügung stellst. Dir ihm sein Herz gibst. Und jetzt einmal Hand aufs Herz. Wie sieht unser Herz aus? Wie sieht unser Herz aus, wenn wir an Gebet denken, wenn wir an Fasten denken? Vielleicht kommt eine riesige Unsicherheit. Wow, was ist das? Auf was lade ich mich da allenfalls ein? Was passiert da? Fasten kann man in ganz unterschiedlichen Situationen tun und nicht nur zur Fastenzeit. Du kannst es für dich ganz im Stillen persönlich machen, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Wenn du zum Beispiel eine klare Wegweisung von Gott erwartest, dann kannst du beten und fasten, um dich ihm ganz auszuliefern, um zu zeigen, Gott, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Ich will Wegweisung von dir an. Ich will nicht eigene Wege gehen, sondern ich will in deine Spuren unterwegs sein. Wenn du vor Entscheid bist und nicht weißt, wie du dich sollst entscheiden, wie es gut wäre, dann tu dich Gott ganz hingeben. Er wird auf dein Gebet antworten. Und er wird in deinem Leben so Sachen führen, wie es gut ist für dein Leben. Man kann ganz im Allgemeinen auch fasten, um Buß deutlich zu machen, um Buß auszudrücken. Oder einfach um Gottes Gegenwart zu suchen, um die Nähe von ihm zu suchen. Hast du in deinem Herz, hast du noch den Hunger, das Sehnen, Gott, ich will dir näher sein. Wenn du das hast, dann fordere ich dich dazu auf, dann bist du dabei. Dann such mit uns gemeinsam die Nähe, die Gegenwart von unserem Herrn. Und zwei Punkte sind mir bei dem noch ganz wichtig. Beim Fasten, das solltet wir uns nicht auf das konzentrieren, was uns fehlt, sondern auf das konzentrieren, was wir in Gott eigentlich schon haben. Und du wirst merken, wie mega dankbar und demütig dein Herz wird werden. Wenn wir uns im Gebet und Fasten auf das konzentrieren, wo wir in Gott dürfen haben und wo eigentlich für uns genug ist. Und du wirst merken, wie er darüber hinaus noch viel, viel mehr wird geben. Und etwas Zweites ist mir wichtig, wenn wir beten und fasten, es geht nicht darum, sich selber zu geißeln. Es geht nicht darum, Buße zu tun und für das zu büßen, was du falsch gemacht hast. Das wäre völlig falsch und gegen das, was Jesus sagt, weil Jesus selber hat das getragen am Kreuz, wo du versagt hast. Wo du schuldig geworden bist, wo du Sünde auf dich geladen hast. Schau, das ist uns vergeben. Es geht nicht darum, dass wir uns kasteien und bußtüren in Sack und Asche hüllen, weil wir so schlecht sind, sondern es geht darum, dass wenn wir zum Beispiel um Buß beten und fasten, dass unsere Einsicht von unseren Fehlern und meine Dankbarkeit über die Freiheit, über das, was er gemacht hat, noch größer wird. Um das geht es dann im Gebet und Fasten, wenn wir auch Buß tun, uns unter Gott stellen und sagen, Gott, ich gebe mich ganz dir hin, schenk du mir noch mehr Einsicht über das, wie ich bin, aber auch über das, wie du bist. Und was ich in dir eigentlich darf haben. Um das geht es, um ein leidenschaftliches Hingehen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir sowohl im Alten wie im Neuen Testament eigentlich auf so vielen Seiten die Leidenschaft von Gott. Die Leidenschaft, wie er die Beziehung zu Menschen sucht, zu seinen Geschöpfen sucht. Gott ist so leidenschaftlich. Und wenn du gerade das Alte Testament leidenschaftlich liest, dann wirst du die Leidenschaft, den Herzschlag von Gott hören. Wenn wir zum Beispiel in Jesaja 58 hineinschauen, dann hat der Jesaja eine ganz grosse Herausforderung. Gott sagt dem Jesaja, dass er vor das Volk Gottes soll stehen und klipp und klar soll sagen, dass Gott ihren Lebenswandel nicht gefällt. Mega schwierige und undankbare Aufgabe. Und der Jesaja, der fängt an, indem er sagt und soll sagen, er soll ganz laut reden zu ihnen. Das Volk Gottes fragt nicht nach dem Willen von Gott, eigentlich, nur vordergründig fragen sie nach dem Willen von Gott. Sie haben im Prinzip betet und gefastet, aber haben eigentlich keine Konsequenz daraus gemacht, aus dem, was Gott ihnen gesagt hat. Wie sieht das bei uns heute aus? Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns Sachen aufzeigt, wo wir weglassen sollen oder wo wir neu anfangen sollen? Fragen wir manchmal nach dem Willen Gottes? Und wenn er antwortet, dann tun wir vielleicht doch gleich unseren eigenen Willen. Hingabe heisst, ich liefere mich komplett mit Hut und Haar Gott aus, frage nach seinem Willen und bin dann auch bereit, das zu tun, was er mir aufs Herz legt. In Vers 3, in Jesaja 58, da fragt das Volk, weshalb quälen wir uns? Schau, die haben das Gebet und Fasten als Qual gesehen. Die haben das gemacht, um etwas damit zu erreichen. Um ihren Willen Gott aufzudrücken. Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Die Frage, die drückt aus, dass sie etwas ganz Bestimmtes mit dem Fasten wollen erzielen. Wir können unseren Willen Gott nicht aufdrängen. Aber darum ist es wichtig, dass wir unser Herz ihm anlegen und dass wir in Hingabe beten und fasten. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen in etwas, was ich persönlich erlebt habe, wo ich zum ersten Mal eigentlich so ein intensives Beten und Fasten erlebt habe. Ich bin in einer sehr für mich herausfordernden Zeit gewesen. Viele von euch wissen, dass ich auf der Kejona Theologie studiert habe. Das ist gerade 5 Jahre. Und innerhalb von dem 4. Ausbildungsjahr geht man in ein Praktikum. Und während dieser Praktikumszeit, das war in Deutschland, in Worms, da überkomme ich plötzlich ein Telefon vom Generalsekretär vom Bibellesebund. Ein ganz höherer Mann, ich habe den Nummer vom Namen her kennt. Und er sagt, Herr Fitz, ich würde gerne bei Ihnen vorbeikommen, ich würde Sie gerne kennenlernen. Und ich war überrascht. Er denkt, ja, ich habe schon lange ehrenamtlich dort mitgeschafft, in der Strandmission vom Bibellesebund. Warum will er mich kennenlernen? Was ist da los? Ein paar Tage später steht er bei mir in der Wohnung, begrüßt mich und sagt, Herr Fitz, dass wir sofort auf selber Ebene für dieses Gespräch sind. Dies ist kein Bewerbungsgespräch. Man denkt, ja, was redet er da? Ich habe mich doch gar nicht beworben. Und im nächsten Satz sagt er, Herr Fitz, vor einem halben Jahr haben wir im Vorstand entschieden, dass wir Sie berufen werden. Und ich bin da gestanden und habe gedacht, ja, darf ich auch noch etwas dazu sagen? Oder habt ihr schon entschieden über mich? So. Für mich war aber spannend, weil ich seit meinem 14. Lebensjahr das auf dem Herz hatte und das genau mein Traum war, wo ich plötzlich gemerkt habe, jetzt kommt mein Traum, mein Gebet, das ich mit Gott geteilt habe, genau jetzt zusammen mit einer äußeren Berufung. Da passt etwas zusammen. Und dann der Schock, wo ich fürs 5. Jahr auf Kejona zurückgekommen bin. Ich habe gewusst, Gott hat das wunderbar gemacht. Er hat mich berufen. Sie sehen das so, ich sehe so, es passt alles, aber Kejona hat es nicht gesehen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass man nach diesen 5 Jahren Ausbildung eigentlich verpflichtet gewesen wäre, 2 Jahre in einer Kejona-Gemeinde als Jugendpastor zu dienen. Und dann ist eine sehr herausfordernde Zeit passiert, wo ich gemerkt habe, das hat etwas mit meinem Herz gemacht. Ich habe gemerkt, die können einfach über mich bestimmen und ich habe keine Chance. Was geht da ab? Und es hat Diskussionen gegeben, hin und her. Und sie haben mir gesagt, sie haben Predigermangel. Und ich habe diskutiert und er hat gesagt, im Reich Gottes ist doch überall Mangel. Ich habe wirklich versucht zu kämpfen. Und habe ihnen versucht aufzuzeigen, hey, das ist doch glasklar, wie Gott führt. Aber ich habe gekämpft. Und dann hat mich das Ganze, nachdem ich so gerungen habe und zu nichts gekommen bin, hat mich das in eine Woche hineingetrieben, wo ich in ein Ferienhaus gegangen bin und intensiv mir Zeit genommen habe für Gott. Ich habe mir das ganze Herz wieder neu ihm hingeben müssen. Und ich habe gebetet und gefastet in dieser Woche und habe Spaziergänge gemacht und viel, viel brüllt in dieser Zeit. Ich habe mein ganzes Leben wieder Gott angelegt und habe gesagt, Gott, ich weiß genau, was du eigentlich da eingefädelt hast, aber ich habe es nicht in der Hand. Und ich kann jetzt nichts mehr tun. Wenn du das jetzt wirklich willst, dann musst du jetzt eingreifen und handeln. Ich habe alles probiert. Und ich gebe die Entscheidung jetzt raus. Ich gebe die Entscheidung aus meiner Hand. Mach du mit meinem Leben das, was du für richtig findest. Ich kann euch sagen, das war eine recht intensive Zeit, wenn man so seinen Lebenstraum eigentlich auch Gott wieder ganz neu abgibt und sagt, ich stelle mich dir zur Verfügung, egal was kommt. Und dann in den Wochen danach, in den Monaten danach, habe ich mich damit abgefunden, auseinandergesetzt. Okay, ich werde in eine Gemeinde gehen, mindestens für 2 Jahre. Das Spannende ist, ich habe im Pastorentratsch, wo es manchmal auch so gibt, habe ich hindurch schon gehört, in welche Gemeinde ich dann später werde eingeteilt werden. Und hätte ich eigentlich nicht dürfen erfahren. Aber es ist manchmal so, es spricht sich um. Und habe mich damit schon auseinandergesetzt, okay, ich werde dort auf die Schwäbische Alb gehen. Und dann, Schwäbische Alb, genau das ist da Deutschland. Wo man ganz intensiv Schwäbisch redet, wo ich es manchmal auch fast nicht verstehen kann. Also Missionsgebiet. Es ist so, dass dann in dieser Zeit das etwas mit meinem Herz gemacht hat. Ich war plötzlich bereit, einen Weg zu gehen, wo ich vorher gedacht habe, nein, das ist nicht richtig. Und mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt habe. Und dann ist die Zeit so vergangen und der Tag ist näher gekommen, wo dann alle Studenten haben müssen vor dem Komitee stehen. Da musste man sich schön in Schalen anlegen, in Reihe und Glied stehen. Und dann ist gesagt worden, Herr Müller geht dorthin, Herr Fitz wird dorthin gesandt und so. Und am Tag vor dem grossen Termin begegnet mir der Inspektor von Deutschland. So zwischen Tür und Angel dreht sich nochmal im Vorbeigehen um und sagt, Herr Fitz, dass Sie mir morgen nicht umkippen. Wir senden Sie zum Bibellesebund. Und ich bin da gestanden und habe die Welt nicht mehr begriffen. Was ist passiert? Ich habe gesagt, Gott, okay, ich bin bereit, jeden Weg mit dir mitzugehen. Und ich habe gemerkt, das ist notwendig, der Prozess für mein Herz. Um mich ihm ganz auszuliefern, egal was kommt. Und Gott hat seine Wege gehabt, um das so einzufädeln, dass es gleich so wird, wie ich vorher gehofft habe. Und ich habe Gott in dem Moment erlebt. Und egal, welche Not du in deinem Leben hast, ich sage nicht, dass es nachher so kommt, wie du das willst. Sondern es kommt so, wenn du dich Gott ganz auslieferst, wie er es am besten dich kann brauchen oder wie es am besten für dein Leben wird sein. Und es geht manchmal, um sich wieder ganz neu Gott ausliefern, durchhalten, sich nach Gottes Willen ausrichten. Und das Spannende ist ja, im Unser Vater, dein Wille soll geschehen, beten wir dort. Meinen wir das wirklich so? Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch in meinem Herz. Bet mal das. Weil das ist an sich damit gemeint. Gott, dein Wille soll passieren, sowohl im Himmel, auf der Erde, aber in meinem Herz. Mach du mich bereit dazu, dir ganz mit Hut und Haar auszuliefern und dir nachzufolgen. Das heisst, meine Kontrolle auch abzugeben. Und Gott hat die Zeit im Griff, wenn was dran ist. In der Bibel werden wir immer wieder aufgerufen zum Fasten. Und das Spannende ist, wenn du hineinschaust, wird immer wieder auch eine grosse Masse aufgefordert. Da ist ein Aufruf drin. Und es ist wichtig, dass wir jetzt auch für die Zeit, wo wir hineingehen, die Wichtigkeit von dem kollektiven Aufruf erfassen. In beiden Testamenten sehen wir das. Und es geht immer darum, einen Aufruf zur Hingabe an Gott, zur Heiligung, zur Selbstdemütigung vor dem lebendigen Gott. Es zerbrochen sie vor Gott. Gott, ich lege mich dir ganz hin und du wirst Not wenden. Ein paar Beispiele dafür, dass ihr seht, dass das gesamtheitlich oft gemacht worden ist. 1. Könige 21 zum Beispiel, ruft ein Fasten aus. Überall haben sie sollen im Land umrufen, rufen das Fasten aus. Jeder soll mitmachen. Und das Spannende ist, manchmal war es ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinde, eine ganze Nation sogar, die aufgerufen worden ist, sind dabei. Macht mit. Oder Esra 8, 21. Und ich ließ dort am Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Und jetzt siehst du, hey, es ist nicht nur positiv für dein eigenes Leben, sondern auch für deine Nachkommen, für die, wo du prägst, wo um dich herum sind und für dein ganze Hab und Gut. Zu erflehen, Gott, griff du ein. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen mit allem, wo wir sind und haben. Du sollst im Zentrum stehen von meinem Leben, von unserer Gemeinde. Und darum, wenn wir auch, so wie es dann auch in Joel 2,15 heißt, blast das Horn auf dem Zion, ruft die Menschen zum Fasten auf. Also mir blaset jetzt nicht, aber mir händ als Gemeindeleitung jetzt ausgerufen, wir rufen euch auf. Hey, sind dabei. Macht mit. Tun mitbeten, mitfasten, so wie euch das möglich ist, in dieser Zeit, wo wir reingehen, weil wir eine Not haben, wir wollen, dass ich deine Not in deinem Leben kann wenden und dass auch unsere Not als Gemeinde kann wenden. Dass mir alles, was wir drin stecken, von Gott beeinflusst ist. Wir suchen seine Nähe, wir suchen Gemeinschaft mit ihm und wollen uns von ihm bestimmen lassen. Wir erwarten in dieser Woche ganz konkret Durchbruch. Durchbruch auch in deinem Leben und wir wollen für dich einstehen, für dein Leben einstehen, für dich beten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch Gebetsanliegen zu melden. Gerade der Mittwoch, ihr habt da vielleicht den Flyer gesehen, wo hinten auch aufliegt, der Mittwoch soll ein Beziehungstag sein, wo wir ganz speziell auch füreinander einstehen, füreinander beten. Und wenn du ein konkretes Gebetsanliegen hast, dann meld das. Es steht drin, auch in dieser Broschüre, die ihr habt, und da auf der Folie ist drauf, wo ihr euch könnt hinwenden, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt. Und wenn du bereit bist, auch mitzubeten für die Anliegen, die zusammenkommen, dann melde dich im Sekretariat. Du kannst ein Info-Ad schreiben, dass du auch willst, an dem Mittwoch ganz speziell für die Anliegen mitbeten. Und wir beten um Durchbruch in einzelnen Leben. Da, wo deine Not gerade am grössten ist. Und da wollen wir fasten und beten, dass ich Gott zeigt und dass ich da etwas verändern darf. Es wird weiter. Es hat so viele Möglichkeiten. Und schaut, mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den Flyer nicht seht als Programm, das wir abspulen müssen. Weil, wenn man das sieht, denkt man, wow, das ist so, das überfordert mich. Das ist viel zu viel. Und wenn du bei allem würdest mitmachen würdest, muss ich dir ehrlich sagen, ja, es ist zu viel. Es geht uns darum, dass wir Möglichkeiten anbieten können, um in die Nähe von Gott zu kommen, und zwar miteinander. Wie ich glaube, fest daran, so wie die Bibel das sagt, wenn wir miteinander zusammen einstehen für Anliegen, dann wird sich etwas bewegen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern Gottes Wille unter uns, Gottes Wille auch in meinem Herz. Es gibt so viele Möglichkeiten, am Mittag zum Beispiel, wenn du Zeit hast, ein Mittagsgebet zu machen oder da ins Haus zu kommen. Übrigens, in dieser Woche könnt ihr immer da ins Haus kommen. Es wird im Erdgeschoss immer offen sein. Es wird einen Gebetsraum geben, der eingerichtet ist. Es gibt dann unterschiedliche Abendgebete, wo ihr teilnehmen könnt. Lobpreis, besinnliches Gebet. Es wird ein Gebet geben in verschiedenen Städten, wo man für die Stadt betet und einen Spaziergang macht. Und es gibt dann noch ein 24-Stunden-Gebet, wo du dich einklinken kannst. Da gibt es eine Doodle-Seite, wo da auf dem Flyer drauf ist. Gebt das ein, tragt eine Zeit ein, wo ihr euch bewusst eine Stunde könnt Zeit nehmen könnt, um für Anliegen zu beten, zum Einstehen. Und ich will euch ermutigen, dabei zu sein. Weil miteinander können wir da Grossartiges mit Gott erleben und wirklich einen Durchbruch erleben, sowohl als Gemeinde als auch im Einzelnen. Und schaut, im Moment haben wir eine Situation in der Gemeinde, auch wo ganz viele unter uns krank sind. Sicher wissen wir nicht von allen. Ich will euch drei Beispiel geben, wo Leute gerade in grosser Not sind. Und wir wollen gleich miteinander auch für die Anliegen zusammenstehen, einstehen im Gebet und für die Leute beten. Das ist zum einen, ist das ein etwa 30-jähriger junger Mann, der vor 10 Monaten geheiratet hat. Hat den Bericht, dass er Darmkrebs hat und erwartet im Moment aufs Ergebnis. Er weiß noch nicht, was das mit seinem Leben eigentlich macht. Und wir wollen dann gleich für ihn einstehen und beten. Genauso ist ein 50-jähriger Mann, vielen vielleicht bekannt, der früher in der Jungschi mitgeleitet hat. Er ist auch geheiratet, er hat einen Teenager-Bub. Und er ist recht schwach im Moment, aktuell im Spital, aber er kann keinen Besuch entgegennehmen. Er wird jetzt am Sonntag 50 und hat auch den Bericht von Darmkrebs. Und er wird immer schwächer. Wir wollen auch für ihn einstehen, dass er Durchbruch erleben darf und dass Gott seinen Willen zeigt und Gott eingreift. Und genauso, die einen oder anderen haben das durch das Gebetsmail, das umgegangen ist, schon erfahren, wo bei uns angestellt ist von Diakonie, hat leider wieder einen negativen Befund von Krebs. Die Eierstöcke sind beide befallen gewesen. Sie hatte eine Operation und hat in der nächsten Woche noch eine größere Operation, wo der ganze Bauchraum aufgemacht wird, um zu schauen, welche Organe sind alles noch befallen und grossräumig auszuräumen. Und sie wird ein halbes Jahr sicher mal Chemotherapie haben. Und wir merken, das ist eine grosse Not, wo Leute plötzlich drin sind, wo sie herausgefordert sind. Und wir wollen zusammenstehen. Wir wollen die Leute nicht allein lassen mit ihrer Not, sondern wir wissen, wir haben einen grossartigen Gott. Und schaut, die Bibel sagt uns, dass wir Freude haben zu allen Zeit. Wie kann man in so einer Situation Freude haben? Es geht nicht darum, dass man Freude hat über so eine Diagnose, Freude hat um so ein Ergebnis, sondern dass wir begreifen, unsere grösste Freude darf sein, dass wir in jeder Lebenslage, egal was passiert, dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Dass wir die Nähe zu ihm dürfen haben. Wir haben einen lebendigen Gott, der eingreift. Und egal, was auf dieser Erde passiert, wir dürfen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist eine Freude, die soll überwiegen über all das, was wir in diesem Leben jemals erleben können. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt aufsteht, dass ihr euch zusammentun, das zweite, dritte, vierte, wie es auch immer passt. Niemand muss beten, aber lasst euch doch zusammenstehen. Gottes Thron richtig auch bestürmen, dass er eingreift, dass er in die Not hineinkommt und dass die Leute, die im Moment so etwas tun, und ich weiss, es gibt vielleicht noch mehr unter uns, die etwas haben, dann bringen das auch von Gott. Dass wir nicht müde werden und dass wir nicht müssen verzweifeln an dem, sondern dass unser Fundament von unserem Glauben darf so stark werden, dass wir die Freude erleben können, im Inneren zu Gott zu gehören. Und wir beten auch bewusst um Heilung. Jetzt in unserem Gebet, weil wir wissen, Gott kann alles. Er muss nicht mein Wille soll geschehen. Aber vielleicht wird er gerade jetzt in dem Moment uns auch deutlich machen, dass er heilen kann. Und er kann es. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.